NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Und dies sind heute unsere Themen im Forum Zeitgeschichte. Warum immer ein Dienstag im November? Historische Rituale der Wahlen in den USA. Chefideologe der Nazis. Vor 70 Jahren wurde Alfred Rosenberg hingerichtet. Monströses Bauwerk. Wie reagieren Besucher auf den inzwischen geöffneten U-Boot-Bunker in Bremen? Und lebende Reparationen. Vor 70 Jahren verschleppte der sowjetische Geheimdienst über 2000 deutsche Experten. In gut 3 Wochen wird in den USA gewählt. Wie immer finden die Präsidentschaftswahlen Anfang November statt. Wie immer an einem Dienstag. Wie immer werden zunächst nur Wahlmänner bzw. Wahlfrauen gewählt. Und wie fast immer tritt der bisherige Präsident nach maximal 2 Amtszeiten nicht mehr an. Manche dieser Traditionen sind 150 oder gar 200 Jahre alt. Martin Ganselmeier beschreibt ihren Ursprung und ihre heutige Bedeutung.
Schon früh in der Geschichte der noch jungen Demokratie in den USA gab es Diskussionen darüber, an welchem Tag die Präsidentschafts- und Kongresswahlen stattfinden sollten. In den einzelnen US-Bundesstaaten wurde an unterschiedlichen Tagen gewählt, nie jedoch an einem Sonn- oder Feiertag, betont der Historiker und Politikwissenschaftler Alan Lichtman von der American University in Washington.
Amerika war und ist immer noch ein sehr religiöses Land, damals fast komplett protestantisch, völlig undenkbar, eine Wahl auf einen Feiertag zu legen.
Stattdessen entschieden die Kongressabgeordneten im Jahr 1845, dass Präsidentschafts- und Kongresswahlen immer an einem Dienstag im November stattfinden sollen. Genauer gesagt, am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November. Damit sollte vermieden werden, was sonst in diesem Jahr passiert wäre. Die Wahl hätte am Dienstag, den 1. November, stattfinden müssen, am Feiertag aller Heiligen also. Dagegen hätte die katholische Minderheit protestiert. Also wird in diesem Jahr am Dienstag, den 8. November, gewählt. Und zwar streng genommen nicht der Präsident, sondern erst einmal die sogenannten Wahlmänner in den einzelnen Bundesstaaten. Auch das ist eine historische Besonderheit in den USA. Erst wenn die Wahlmänner 6 Wochen nach der Wahl ihre Stimme abgeben, ist der neue US-Präsident offiziell gewählt. Warum der Umweg über dieses merkwürdige Electoral College, will ich von Alan Lichtman wissen.
So you want me to explain the Electoral College. Do you have 2 hours?
2 Stunden wäre wohl zu viel des Guten, aber für die Radiohörer in Deutschland kann sich der Historiker auch auf das Wichtigste beschränken. Das Wahlmännerkolleg, dem heute auch Frauen angehören, sei ein Relikt aus dem 18. Jahrhundert, erklärt Alan Lichtman. Die Verfassungsväter in den USA seien zwar überzeugte Demokraten gewesen, aber sie hatten Angst vor zu viel Basisdemokratie und vor allem vor populistischen Demagogen.
First of all, they loved the people. But they didn't love the people all that much.
Sie haben das Volk geschätzt, aber nicht wirklich geliebt, weil es sich so leicht durch skrupellose Demagogen beeinflussen lässt. Also wollten sie weise Männer als Wahlmänner zwischen die Wähler und den Präsidenten setzen.
Das Wahlmännerkolleg also als eine Art Sicherheitspuffer zum Schutz vor Demagogen. Das hört sich in Zeiten rechtspopulistischer Politiker gar nicht so altmodisch an. Aber wäre heute noch wirklich denkbar, dass die Wahlmänner und Wahlfrauen einen vom Volk gewählten Präsidenten Trump 6 Wochen später ihre Stimme verweigern? Dies sei unter Verfassungsexperten eine der umstrittensten Themen, meint Alan Lichtman, da die US-Verfassung diese Möglichkeit nicht explizit erläutert. Aber
so wie ich unsere Verfassung und die damaligen Verfassungsdebatten lese, ist klar gewollt, dass die Wahlmänner ihrem Gewissen folgen und nicht an das Wahlergebnis in ihren Bundesstaaten gebunden sind.
Einzelne Wahlmänner seien tatsächlich immer mal wieder aus Gewissensgründen vom Votum der Bevölkerung in ihrem Bundesstaat abgewichen. Allerdings war dies bislang nie wahlentscheidend. Theoretisch wäre es jedoch möglich, meint Alan Lichtman, dass die Wahlmänner einen vom Volk mehrheitlich gewählten Donald Trump nicht zum Präsidenten machen. Aber
da unser Land ohnehin schon sehr gespalten ist, würde uns ein Abweichen der Wahlmänner vom Wählerwillen vermutlich an den Rand eines Bürgerkrieges bringen.
dass nicht etwa die meisten Wählerstimmen entscheidend sind, sondern die Mehrheit der Wahlmänner, das war zuletzt im Jahr 2000 zu sehen. Damals bekam Al Gore zwar die meisten Wählerstimmen in den USA, aber im Electoral College hatte George W. Bush ganz knapp die Nase vorn. Dass die Wahlmänner ihr Votum erst 6 Wochen nach dem Wahltag, also etwa Mitte Dezember, abgeben, das hat ebenfalls historische Gründe. Im 18. Jahrhundert konnte es bis zu 6 Wochen lang dauern, mit der Pferdekutsche aus den entlegensten Teilen der USA in die Hauptstadt zu reisen. Außerdem erwies sich die Zeitspanne als hilfreich, um besonders knappe und umstrittene Wahlausgänge zu klären, so wie 1876 oder zuletzt im Jahr 2000. Der eigentliche Machtwechsel findet dann noch später statt, am Tag der Amtseinführung, normalerweise um den 20. Januar herum. Der neue Präsident soll genügend Zeit haben, um seine Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Auch die Inauguration Ceremony im Januar besteht aus vielen Ritualen.
Der Scheidende und der neue Präsident fahren gemeinsam zur Amtseinführung vor das Kapitol, ein Symbol für Loyalität und den friedlichen Übergang der Macht.
Auf die Rituale der friedlichen Machtübergabe sind die Amerikaner besonders stolz, denn das unterscheidet die US-Demokratie von all jenen Ländern, in denen sich die Führer nicht von der Macht trennen können. Die Beschränkung auf 2 Amtszeiten wurde zwar erst 1947 als Verfassungszusatz festgeschrieben, nachdem sich Franklin D. Roosevelt wegen des Zweiten Weltkrieges sogar 4-mal zum Präsidenten wählen ließ. Aber vor Roosevelt folgten alle US-Präsidenten freiwillig dem Vorbild George Washingtons, der überzeugt war, dass spätestens nach 8 Amtsjahren Korruption einsetzt. Der neue Präsident ist übrigens nicht erst nach dem Amtseinführungseid im Amt, betont Historiker Alan Lichtman.
He becomes the new president immediately upon noon.
Er wird um Punkt 12 Uhr mittags neuer Präsident, auch wenn sich der Eid verzögert. Denn um Punkt 12 Uhr wird der Code zum Atomkoffer übergeben.
Den nuklearen Code gab es natürlich noch nicht zu Zeiten von George Washington, was zeigt, dass die amerikanische Demokratie ihre bewährten Rituale den Anforderungen der Zeit immer wieder mal angepasst hat. Das könnte auch im kommenden Jahr der Fall sein, sollten erstmals eine Präsidentin und ein First Gentleman ins Weiße Haus einziehen. Dass Bill Clinton dann das neue Porzellanservice für die Staatsdiners seiner Gattin aussucht, wie es bisher Aufgabe der First Lady war, das darf getrost bezweifelt werden.
Martin Ganselmeier über die Präsidentschaftswahlen in den USA und ihre ganz besonderen Rituale. Alfred Rosenberg, das ist keiner der Namen, die einem zuerst einfallen, wenn man an die Hitlerzeit denkt. Rosenberg galt als führender Ideologe der Nazis. Schon 1930 erschien sein Buch »Der Mythos des 20. Jahrhunderts«. Vor 70 Jahren, am 16. Oktober 1946, wurde Rosenberg, wie andere führende Nazis, hingerichtet. Er war eben nicht nur eine Art Parteiphilosoph gewesen, sondern auch Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. In diesem Amt hat Rosenberg seine rassenideologischen Ideen bis zur letzten grausamen Konsequenz umgesetzt. Noch deutlicher wird seine Rolle, seit Rosenbergs Tagebücher vor 3 Jahren aufgefunden und inzwischen auch veröffentlicht wurden. Aber auch ohne deren Kenntnis kamen die Nürnberger Ankläger vor 70 Jahren zu einem klaren Urteil.
Wir erwarten jetzt Rosenberg. Es wird noch einen Moment dauern.
Nürnberg, 1. Oktober 1946. Der Tag der Urteilsverkündung gegen die von den Alliierten angeklagten Spitzenpolitiker des NS-Regimes. Radioreporter aus aller Welt kommentieren die Verlesung der Strafen. Und auch gefilmt werden die Prozesse.
Defendant Alfred Rosenberg, the tribunal sentences you to death by hanging.
Rosenberg ist zum Tode durch den Strang verurteilt.
Er kehrt sich auch ganz
hat den
kurz um.
Kopfhörer runtergerissen und schwankt hinaus. Ja. Wir können nicht mehr sehen, die Tür knallt hinter ihm zu.
Wieder eine kurze Pause.
In der Radioreportage wirkt es fast, als habe Rosenberg nicht mit dem Todesurteil gerechnet. Jedenfalls hat er, wie viele andere Angeklagte vor dem Nürnberger Tribunal, die Vorwürfe gegen ihn empört von sich gewiesen.
So seien wir alle zu geheimen Beratungen zugelassen gewesen, um einen Angriffskrieg zu planen. Ferner sollen wir die behauptete Ermordung von 12 Millionen Menschen befohlen haben. Ich weiß mein Gewissen völlig frei von einer solchen Schuld.
Die Deportation der Juden aus Deutschland und Zentraleuropa nach Osten ging zentral auf eine Anregung Rosenbergs gegenüber Hitler zurück.
Frank Bajor, Historiker und Holocaustforscher am Münchner Institut für Zeitgeschichte, über Alfred Rosenbergs Mitverantwortung für die Ermordung der europäischen Juden in seiner Eigenschaft als Minister für die besetzten Ostgebiete.
Seine Zivilverwaltung kooperierte in vielfacher Hinsicht mit den mobilen Mordeinheiten der SS im Osten. Die Zivilverwaltung war beispielsweise für die jüdischen Ghettos zuständig, auch für deren Räumung. Und es war kein Zufall, dass auf der Wannsee-Konferenz, wo die in Anführungszeichen Endlösung der Judenfrage besprochen wurde im Januar 1942, das Rosenberg-Ministerium das einzige war, das gleich mit zwei Vertretern dort anwesend war.
Wir wollen und können es nicht mehr dulden, dass sich die schmierigen Finger der jüdischen Hoffinanz noch einmal in die völkischen Interessen Deutschlands oder anderer Völker Europas hineinmengen. Wir wollen es auch nicht mehr dulden, dass in deutschen Städten und Dörfern anstatt deutscher Kinder, Juden und Negerbastarde herumlaufen.
O-Ton Alfred Rosenberg in einer Rundfunkansprache aus dem Jahr 1941. Es dürfte ziemlich sicher sein, dass er von solchen Sätzen zutiefst überzeugt war. Rosenberg zählt zu den frühesten Anhängern der nationalsozialistischen Bewegung.
Einmal ist er Baltendeutscher, der im heutigen estländischen Tallinn geboren wurde. Oft sind Deutsche, die im Ausland leben, in damaliger Zeit nationalistischer als die Deutschen selbst gewesen.
Das, so Historiker Frank Bajor, ist die ideologische Umgebung, in der Rosenberg, 1893 geboren, aufwächst. Doch es reicht nicht, um zu erklären, weshalb aus dem angehenden Architekten, der in Riga und Moskau studiert, ein glühender Nazi werden wird. Auch für ihn bedrohliche Weise prägend ist für Rosenberg unter anderem, dass er 1917 in Moskau die russische Revolution miterlebt. Hinzu kommt der allgegenwärtige Antisemitismus zu jener Zeit, den Rosenberg aufsaugt und für sein Weltbild gut gebrauchen kann.
Indem er den Bolschewismus als Form jüdischer Herrschaft bezeichnet, findet er eine einfache, simple Erklärung für das, was dann in Russland 1917 passiert.
Und so ergab sich die Betrachtung der Weltgeschichte als eines Kampfes der Rassenseelen untereinander und die Forderung, dass nunmehr auch die Weltgeschichte neu geschrieben werden müsse.
Judentum und Kommunismus als doppelgesichtiger Todfeind der reinen deutschen Rassenseele. Darauf bauen Rosenbergs weltanschauliche Schriften auf, die er verfasst, seit er 1919 nach München gekommen ist. Hier schließt er sich schnell Adolf Hitler und dessen NSDAP an und steigt zum Parteiphilosophen auf. Als die Nazis schließlich an die Macht kommen, gelangt er zwar nicht in herausgehobene Stellungen wie etwa Goebbels, Himmler oder Göring, von Anfang an aber gestaltet er nationalsozialistische Realpolitik entscheidend mit. Zunächst in verschiedenen Parteiämtern oder Sonderstäben.
Rosenberg, jetzt ist Ihre große Stunde gekommen. Mit diesen Worten beendete der Führer heute eine zweistündige Unterredung mit mir.
Am 2. April 1941 notiert Rosenberg stolz in seinem Tagebuch, dass er von nun an für die besetzten Ostgebiete zuständig sein wird. Einige Monate später, nach dem Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, im Rang eines Ministers.
Deutschland kann auf Jahrhunderte von einem Druck erlöst werden, der auf ihm lastete. Ob Millionen anderer der Durchsetzung dieser Notwendigkeit einmal fluchen werden, was tut's, wenn nur ein kommendes großes Deutschland diese Taten der nahen Zukunft segnen wird.
Was hier im Tagebuch noch in verklausuliertem Pathos anklingt, spricht Rosenberg einige Monate später, im November 1941, auf einem Presseempfang in seinem Ministerium klar und deutlich und öffentlich aus.
Im Osten leben noch etwa 6 Millionen Juden. Und diese Frage kann nur gelöst werden in einer biologischen Ausmerzung des gesamten Judentums in Europa.
Schlussfolgerung. Der Gerichtshof hat Rosenberg unter allen Anklagepunkten für schuldig befunden.
Die Strategie des NS-Chefideologen, sich als praxisferner Denkarbeiter zu stilisieren, der mit den realen Verbrechen nichts zu tun hatte, verfängt bei den Nürnberger Prozessen nicht. Am 16. Oktober 1946, 2 Wochen nach dem Todesurteil, wird Alfred Rosenberg gehängt. Seine Erklärung des Bolschewismus als jüdische Weltverschwörung klingt bis heute irrwitzig. Seine aktive Beteiligung an Planung und Durchführung des Holocaust ist unstrittig. Dabei hat Rosenberg global gültige, universelle Normen wie Menschenrechte zutiefst abgelehnt, denn dies untergrabe die Selbstbestimmung einer nationalen Abstammungsgemeinschaft. Eine solche Sichtweise ist heute allerdings, insbesondere in der sogenannten Flüchtlingskrise, durchaus wieder aktuell, beobachtet Historiker Frank Bajor.
Wir erleben damit natürlich auch eine Abkehr von universalen Grundgedanken, wie sie für das Grundgesetz beispielsweise konstitutiv sind, dass er mit dem Satz beginnt, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des Deutschen. Da ist nicht von den Rechten einer deutschen Volksgemeinschaft die Rede, sondern von unveräußerlichen Menschenrechten. Und dieser Universalismus wird durch nationalistische, rechtspopulistische Bewegungen in ganz Europa in Frage gestellt.
Natürlich verbieten sich platte Analogien von Rechtspopulisten heute und Nazis damals. Aber
am Beispiel Rosenbergs kann man eben auch sehen, wohin dieses anti-universalistische Denken führen kann.
Alfred Rosenberg und seine Rolle im Nationalsozialismus, das waren Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über den vor 70 Jahren hingerichteten Ideologen und Politiker der NSDAP. Wie umgehen mit gewissen monumentalen Altlasten aus der Hitlerzeit? Diese Frage hat sich seit langem in Bremen gestellt, wo der größte Bunker Deutschlands steht, der U-Boot-Bunker Valentin direkt an der Weser. Schließlich fiel die Entscheidung, wir machen diesen Bunker oder zumindest Teile davon der Öffentlichkeit zugänglich, auch wenn es auf manchen Seiten Bedenken gab, dass die schiere Größe des Objekts eine Art Faszination für den damaligen Wahnsinn auslösen könnte. War die Angst berechtigt? Ein Jahr nach der Öffnung des Bunkers für Besucher ist es Zeit für eine erste Einschätzung.
Ich bin zum ersten Mal hier, ja. Ja, bedrückend. Bedrückend. Alleine schon diese... Das hohe Gebäude, wenn man jetzt hier um die Ecke kommt.
Man kommt rein, man ist erstmal unglaublich erfasst. Da stellt man sich von der Straße her gar nicht vor. Ich bin auch das erste Mal da und bin jetzt wirklich gespannt, wie das wirklich so im Innenleben aussieht und was man hier so gemacht hat.
Der Weg zur Gedenkstätte führt die Besucher bis auf wenige Meter an den Fuß des Bunkers heran. Bitte Abstand halten. Große gelbe Schilder warnen davor, dem Koloss zu nahe zu kommen. Steinbrocken lösen sich immer wieder mal aus der Betonfront, die auf einer Länge von 490 Metern bis zu 35 Meter in die Höhe ragt.
Der Bunker ist tatsächlich relativ schnell in erster Linie als technische Meisterleistung begriffen worden. Deswegen gibt es im Außengelände einen Rundweg mit Informationen, mit sehr vielen historischen Bildern aus der Baustellenzeit, die relativ gut zeigen, unter welchen Bedingungen hier gearbeitet worden ist. Deswegen der Rundweg, der um den Bunker rumführt und auch durch den Bunker hindurch.
Der Bau des Bunkers, sagt Gedenkstättenleiter Markus Meyer, begann 1943. U-Boote sollten hier unter dem Schutz einer 7 Meter dicken Betondecke montiert und zu Wasser gelassen werden. Alle 56 Stunden ein fertiges U-Boot, so war es geplant. Dazu kam es aber nicht. Und noch kurz vor Kriegsende, im März 1945, durchschlug eine britische Bombe die Bunkerdecke im vorderen Bereich. Dort war der Stahlbeton erst 4,5 Meter dick aufgetragen gewesen. Eine Woche später stellten die Nazis die Arbeit am Rohbau ein. Die Gedenkstätte will vor allem eine andere Geschichte erzählen.
Wir benennen den Preis, der gezahlt werden musste, um dieses Bauwerk in dieser Geschwindigkeit zu errichten. Nämlich der Preis von über 1.100 toten Zwangsarbeitern und wahrscheinlich so 8.000, 9.000 Menschen, die das überlebt haben, aber bis an ihr Lebensende schwer traumatisiert gewesen sind. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir versuchen zu zeigen, dass dieses vermeintliche technische Meisterwerk nur entstehen konnte, weil die Alliierten den Bau zugelassen haben. Luftbilder zeigen, die Alliierten wussten, dass hier ein großes Bauprojekt stattfindet. Sie haben es nicht zerstört, weil hier so viele Ressourcen gebunden gewesen sind, die woanders keinen Schaden anrichten konnten.
Im vorigen November wurde der Bunker zur Gedenkstätte. 24.000 Besucher kamen bisher in die Ausstellung, deutlich mehr als erwartet. Ein großer Multimediatisch erläutert die Topografie und ihre Entwicklung von den 30er Jahren bis heute. Der Tisch steht im Foyer, in einem seitlichen Vorbau des Bunkers.
Das war einer der Hauptliefereingänge. Schienen hätten hier reingeführt, man hätte hier Material rein transportiert. Also es wäre ein direkter Zugang zur ersten Produktionsstraße gewesen.
In 8 Sektionen sollten die U-Boote montiert werden. Die vorgefertigten Teile wären von den Werften aus Bremen und Hamburg hierher transportiert worden. So hatten die Nazis es geplant. Ein Plan, der ein gehöriges Maß an Realitätsverweigerung offenbarte, erläutert Gedenkstättenleiter Meyer.
Man muss so ein Gebäude nicht bauen, wenn man in der Lage ist, seinen eigenen Luftraum zu schützen. Das waren die Deutschen nicht mehr. Sie mussten ihre Produktion verbunkern. Der Bunker Valentin ist ja nur ein Teil eines groß angelegten Programms zur Verlagerung von Rüstungsindustrie unter die Erde. An der Nordseeküste muss man es halt überirdisch machen mit einem Bunker. In Süddeutschland oder in Mitteldeutschland hat man unterirdische Stollenanlagen genutzt. Das dramatischste, brutalste Beispiel ist Dora Mittelbau, die Verlagerung von V2-Produktionen in den Kohnstein.
Markus Meyer verlässt den Ausstellungsraum und tritt in den nicht zerstörten Teil des Bunkers. Die Bundesmarine nutzte diesen Bereich von 1960 bis 2011 als Materialdepot. Stahlträger, die aus den Wänden ragen, zeigen, dass der Bunker Stückwerk blieb.
Die Schwierigkeit war, den Ruinenteil erfahren zu können. Nicht nur optisch, sondern auch mit seinen Geräuschen, mit seinen Temperaturschwankungen, mit dem Regen. Wir können nicht rein, weil es zu gefährlich ist, aber wir wollten es zeigen. Deswegen haben wir diese Schleuse geschaffen. Wir stehen im gesicherten Bereich, aber es gibt einen ungehinderten Blick und eine ungehinderte Erfahrbarkeit dieses sehr, sehr zentralen Ortes, in der Mittelpunkt natürlich dieser Einschlag steht. Dieser Bombeneinschlag vom März 1945, der die schlichte Botschaft aussendet, dieser Bunker ist zerstört worden. Alle deutsche Ingenieurskunst hat nicht ausgereicht, um eine bombensichere U-Boot-Fabrik zu bauen.
Der Rundgang führt die Besucher aus dem gesicherten und begehbaren Teil des U-Boot-Bunkers auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinaus ins Freie. Büsche und Bäume haben sich hier breit gemacht. Selbst aus den Rissen der Betonmauer und an der Dachtraufe sprießen kleine Birken empor. Die Idylle trügt. Ein paar Schritte weiter liegen die freigelegten Fundamente einer Betonmischanlage.
Wir haben von diesem Zementkommando eine sehr, sehr präzise, eindringliche Beschreibung eines französischen Überlebenden, der das kurz nach seiner Rückkehr nach Frankreich aufschreibt, wie hier gearbeitet worden ist. Und da beschreibt er, wie man eine Treppe, die man auf dem Foto sehen kann, rauf musste mit einem 50 Kilo Sack Zement auf der Schulter, wie man sich dann umdrehen musste auf diesem Plateau, wie man den Sack Zement in die Trommel kippen musste. Er sagt, in so eine Maschine ging 300 Sack Zement, a 50 Kilo pro Stunde. Er nennt diese Maschine eine Bestie, deren Hunger nie gestillt wird, weil klar war, dass man nie diese Menge an Zement in dieser Zeit in diese Maschine kriegen konnte. Er beschreibt, wie links und rechts Kapos und Wachen gestanden haben. Er beschreibt, dass er selber weniger gewogen hat als diese 50 Kilo.
Ich kenne das schon. Auch vor einem Jahr war ich schon mal hier auf der Baustelle geschaut. Aber ich freue mich einfach, dass der Bunker jetzt endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird mit einer ganz tollen Ausstellung und dass das hier ein Mahnmal für die Öffentlichkeit werden kann und nicht nur Sperrgebiet der Bundeswehr.
Man muss auch mal an die Menschen denken, die unter diesen Umständen hier gearbeitet haben. Was muss furchtbar gewesen sein.
Über die, die auf der Baustelle schufteten und zu Tode kamen, wurde nach dem Krieg kaum ein Wort verloren. Stattdessen sollte im Kalten Krieg der U-Boot-Bunker als Atombunker fertiggestellt werden. Der Plan wurde verworfen. Der monströse Schandfleck galt bald als Hightech-Produkt deutscher Ingenieurskunst. Gedenkstättenleiter Markus Meyer will das gerade rücken. Die Bedingungen, unter denen hier Sklavenarbeit verrichtet wurde, seien mit einer wie auch immer gearteten Technikfaszination nicht vereinbar.
Vielleicht gibt es Menschen, die da auch das noch hinkriegen, aber da sind wir dann auch am Ende dessen, was wir leisten können.
Der U-Boot-Bunker in Bremen ist seit einem Jahr für Besucher zugänglich. Das war Godehard Weierer mit einer Bilanz. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Dass die Amerikaner gleich nach Kriegsende deutsche Experten in die USA abzogen, das ist bekannt. Wernher von Braun, der Raketenspezialist, ist das berühmteste Beispiel. Wählerisch war man dabei nicht, von Braun etwa war ein SS-Mann mit guten Verbindungen zu Hitler. Kaum bekannt ist, dass es im Jahr darauf eine ähnliche Aktion auf östlicher Seite gab. Die Verschleppung deutscher Experten durch den sowjetischen Geheimdienst und das mit deren ganzer Familie. So geriet auch Theo Redens damals, vor 70 Jahren, schon als Kleinkind nach Russland.
Ich bin ja 2 Monate nach Kriegsende geboren. Und dann eine Woche nach meiner Geburt war ja die Konferenz von Potsdam. Und in Potsdam ist es ja festgelegt worden, dass neben materiellen Reparationsleistungen auch menschliche Reparationsleistungen stattfinden.
Die Russen nannten sie Niemetzki-Spezialiste, deutsche Spezialisten. Sie waren im Flugzeug- und Motorenbau beschäftigt, bei Junkers, Siebel, Ascania, BMW.
Und da ging das an dem 22. Oktober dann schlagartig. Das Haus war umstellt. In der Wohnung saßen die Russen. Wir hatten so einen langen Korridor. Da saß an jeder aller 2-3 Meter saßen Russen mit Mandoline. Die haben den Vater zur Toilette beobachtet und dabei einpacken und einpacken.
In einer Geheimaktion kidnappte der NKWD am Morgen des 22. Oktober 1946 2.500 Fachleute. Die Russen zogen die geistige Elite aus dem sowjetisch besetzten Ostdeutschland ab. Das war die russische Antwort auf die Operation Paperclip. Im Unterschied zu den Amerikanern drangen die Sowjets darauf, dass die Spezialisten ihre Familien mitnahmen.
Nun hat man sich ja aus der früheren Zeit Russland als wirklich unterentwickeltes Land vorgestellt. Wir haben zum Beispiel im Zeichenunterricht so Erdhöhlen malen müssen mit einem Gebiet ringsrum, unbewohnt. Und als wir dann nach der langen Fahrt, nach 10 bis 12 Tagen dort angekommen sind, und da war das schon ein bisschen eine Erleichterung, als wir an der Wolga dann gelandet waren.
Die Fachleute wurden auf 30 Betriebe im Land verteilt, die dem Rüstungsministerium unterstanden. Sie arbeiteten gemeinsam mit russischen Kollegen, an die sie ihr Fachwissen weitergeben sollten. Sie hatten unterschrieben, dass sie freiwillig hier waren. Wenige bekamen Arbeitsverträge, die meisten befanden sich rechtlich im Niemandsland. So dauerte es auch ein Jahr, bis die Kinder regulär die Schule besuchen konnten. Aus Platzmangel die Kleinen am Vormittag und die Großen am Nachmittag.
Die Kleinen mussten kommen, ich glaube bis 28 minus und die Größeren bis 32 minus. Und dann mussten die Kleinen, wenn sie mittags nach Hause kam, teilweise die Stiefel oder die Filzstiefel abgeben an die Großen. Es konnte sich ja nicht jede Familie zig Paar Filzstiefel leisten.
Gisela Franke war schon 20, als sie mit ihren Eltern nach Upravlencheski bei Kubitschew, heute Samara, kam. 7 Jahre arbeitete sie dort als Lehrerin. Vielen der damals 6- bis 10-Jährigen ist die Zeit als Abenteuer in Erinnerung. Im Winter mit dickem Eis auf der Wolga, im Sommer mit Bootfahren und Zelten. Theo Redens, der heute in Heiligenhafen lebt, kann diese Erinnerungen nicht teilen. Er war 1,5, als er in Upra ankam.
Nach Mama, Papa war so das dritte Wort, was ich dann konnte, war Faschisti. Gut, das war eine dunkle Wolke über meinem Leben. Gut, ja, dass ich so weit sogar beeinflusst hat, dass auch meine Berufswahl dann, dass ich da Psychiater geworden bin. Wir waren ja viel stärker den Gefühlen unserer Mütter ausgeliefert und so diese Verzweiflung und diese Ängste.
Die Mütter trugen eine besondere Last. Die Familien hatten nur ein Zimmer. Aber auch das musste warm werden, das gefrorene Holz musste aufgetaut und zersägt werden. Für die Familien, deren Ernährer wegfiel, hatten die Deutschen eine Kasse der gegenseitigen Hilfe eingerichtet.
Einer hat beim Skifahren mal einen Arm gebrochen. Der wurde immer weiter abgenommen und weiter abgenommen, bis er dann endlich gestorben ist. Einer hat sich, der hat es nicht länger ertragen können, der hat sich in so einen Schacht gestürzt, ist zu Tode gekommen. Eine Mutter von 3 Kindern, die ist nachts aufgestanden, ist in den Wald gegangen und hat sich an einem der Bäume aufgeknüpft.
Einige der Unverheirateten wagten die Flucht. Sie scheiterten an den Grenzen, weil sie keine Papiere hatten. Sie kamen in Lager. Schließlich erfolgte die Rückkehr der Fachleute in Etappen.
50 sind einige Spezialisten zurückgefahren und 51. Und dann war Ruhe. Und wie dann im Sommer die Männer aus dem Werk kamen, die Köpfe hingen ließen, da hieß es ja, Fahrkarten haben wir bekommen, aber nicht nach Hause.
Sie kamen 1953 auf die Insel Gorodomja in einem See bei Nowgorod. Dort forschten Raketenspezialisten unter Helmut Göttrup, dem ehemaligen Assistenten Werner von Brauns, seit 1945. Nach 4 Monaten auf der Insel und 7 Jahren insgesamt durften sie endlich zurück. 3/4 der Fachleute gingen in die DDR, die übrigen nach Österreich und in die Bundesrepublik.
Und dann sind wir hier erst in Leipzig stationiert worden. Dort wurden wir praktisch verteilt, wer nach Pirna, wer nach Chemnitz. Da haben sie doch dann gesagt, was sind denn das für welche? Sehen aus wie die Russen, sprechen aber Deutsch.
Dann fiel die Entscheidung, hier im Westen zu bleiben, was ich im Nachhinein für mich gut finde. Ja, dann fuhr mein Vater nach Friedland, das Aufnahmelager, kam er nach 3 Tagen wieder. Und eine Stunde später stand der britische Geheimdienst vor der Tür. Und die Alliierten hatten dann ja sehr aktuelle Aufnahmen von dem Werk dann und wussten eigentlich auch schon ganz gut Bescheid.
Und fragten den Vater von Theo Redens nur noch nach den Details. Während für ihn der Kontakt mit den Briten ohne Folgen blieb, war es für die Ostheimkehrer gefährlich. Heinrich Singer, Fachmann in hoher Position, verschwand eines Tages aus Ost-Berlin. Er bezahlte seine Kontaktaufnahme mit dem britischen Geheimdienst mit dem Leben. Erst nach Jahrzehnten fand die Familie heraus, dass er 1952 in Moskau erschossen worden war.
Hier ging es um Triebwerke, die nachher in Serienproduktion in Kasan gebaut worden und sind dann eingebaut worden in die Tupolev 104, 114. Zum Teil sind es auch in die MiG-15 und MiG-17. Das, was so als ältestes noch läuft, sind die Antonovs dann.
Theo Redens und Gisela Franke zog es wie viele Kinder der Spezialisten in den späten 1990er Jahren noch einmal an die Wolga. Die Lehrerin bekam die Reise von ihren ehemaligen Schülern geschenkt und der Psychiater setzte sich aktiv mit seiner eigenen angstbesetzten Vergangenheit auseinander.
Die Verschleppung deutscher Spezialisten nach Kriegsende und die Folgen, die sie hatte, noch bis in die nächste Generation, das war ein Rückblick von Simone Trieder. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.